freut ihr euch auch auf den neuen Himmel und auf die neue Erde?
Ja.
Ja, ich auch. Dort werden keine Schmerzen und keine Krankheit mehr sein. Diese Endzeitkonferenz haben wir gut überstanden, ohne ernstliche Krankheiten. Allerdings heute Nacht hatte ich eine Zahnfleischentzündung, vielleicht durch das viele gute Essen. Das ist dann so viel, dass man aus den Zähnen manchmal auch nicht mehr rauskriegt und dann kann es sich auch entzünden. Es war ziemlich schmerzhaft. Ich habe dann gespült und gereinigt und aber vor allem auch gebetet. Und der Herr hat es weggenommen. Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Wollen wir dem Herrn danken. Aber solange wir auf der Erde sind, sind wir angefochten durch mancherlei Nöte, Krankheiten, die Vergänglichkeit unseres leiblichen Daseins. Und das wird alles im neuen Himmel und neue Erde weg sein, endgültig weg sein. Der Bibelausleger William MacDonald hat in seinem Büchlein »Wie wird es im Himmel sein?« einmal Folgendes in Bezug auf den Herrlichkeitsleib der Gläubigen geschrieben. Es gibt auch einen Auferstehungsleib der Ungläubigen. Der wird am Ort der Qual sein. Aber der Herrlichkeitsleib der Gläubigen, wiedergeborenen Christen, da hat er Folgendes dazu geschrieben. Ich zitiere. Wir werden dort einen solchen Herrlichkeitsleib haben, wie ihn der Erlöser als Auferstandener hatte. Dieser Leib wird weder Flecken noch Runzeln, Muttermale noch etwas dergleichen an sich haben. Kein Zeichen des Alterns, kein Gebrechen, nichts dergleichen wird zu ihm passen. Nur nie verblühende ewige Jugend, unermüdliche Frische von Gefühlen, die niemals abnehmen werden. Die Gemeinde wird dann heilig und untadelig sein. Ich ergänze, keine Spaltungen und Diskussion mehr über unsinnige Themen. Das wird alles weg sein. Am Ende, schreibt MacDonald weiter, werden wir geheiligt sein. Unreine Gedanken werden weg sein, gemischte Gefühle und sündige Handlungen. Das wird alles der Vergangenheit angehören. Nie mehr werden wir das Herz Christi durch unsere Tendenz zu Fehltritten bekümmern. Der Egoismus, auch eine große Not, wird augenblicklich verschwunden sein. Unser Körper wird nicht mehr an Krankheiten zu leiden haben. Er wird nie mehr mit Bazillen, Viren, Infekten, haben wir ja gehört diese Tage, auch nicht mit Impfschäden, da ergänze ich mal, mit bösartigen Geschwüren oder Herzkrankheiten zu kämpfen haben. Nie mehr Tabletten, Antibiotika, Röntgenstrahlen, intravenöse Injektionen, lebensverlängernde Behandlungen und so weiter. Krankenhäuser braucht man nicht. Ärzte und Krankenschwestern werden überflüssig sein. Leiden werden der Vergangenheit angehören. Knochenbrüche, Arthritis, alles Weh und Ach wird nur noch in der Erinnerung existieren. Sorgen werden unbekannt sein. Es wird keine gebrochenen Herzen mehr geben. Der Erlöser wird alle Tränen abwischen. Soweit ist das Zitat unseres auch schon heimgegangenen Bruders. Eine wunderbare Hoffnung, die wir heute schon aus dem Wort Gottes schöpfen dürfen. Manche von uns ist vielleicht schon recht nahe an der Ewigkeit, wissen nicht, wie lange wir noch leben. Das heißt ja in der Heiligen Schrift, das Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 Jahre. Manche sind da schon, sogar schon drüber, sind auch welche, sind schon 88, vielleicht noch älter. Das ist auch eine besondere Gnade. Aber manche wünschen sich auch heimzugehen, je nachdem. Das Alter beschwerlicher wird. Manche alten Menschen sagen manchmal denke ich, der Herr Jesus hat mich vergessen. Aber er hat niemand vergessen, er hat jeden seinen Plan. Wenn du noch da bist und du kannst vielleicht körperlich nicht viel machen, aber der Gebetsdienst, gerade die älteren Geschwister, die sind ganz besonders eingeladen für diesen Gebetsdienst. Das kann man sogar noch im Bett machen. Ja, ich möchte lesen, wir können aufschlagen, Offenbarung 21 und auch die ersten Verse aus Kapitel 22. Dazu möchte ich in aller Vorläufigkeit unseres irdischen Daseins etwas sagen. Manche sagen, über den Himmel kann man ja nichts wissen, aber gerade hier in Offenbarung 21 und 22 steht doch ganz Grundlegendes, Wichtiges. Auch an anderen Stellen, zum Beispiel schon beim Propheten Jesaja, finden wir vieles. Aber jetzt lesen wir einmal hier abschnittweise und ich möchte mit Gottes Hilfe dazu etwas sagen. Offenbarung 21 ab Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Hier kann man jedes Wort betonen. Ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Erstmal soweit. Wichtig ist, dass hier von einem neuen Himmel und einer neuen Erde die Rede ist und dass das Alte abgebrochen wird. Die jetzige Schöpfung wird völlig abgebrochen werden. Ich habe ja am Mittwoch über das tausendjährige Reich gesprochen. Das ist dann nochmal die Vollendung hier auf der Erde. Aber auch das wird ein Ende finden durch den letzten Aufstand von Gog und Magog. Und dann, wie wir gehört haben aus 2. Petrus 3 gestern, werden die jetzigen Elemente in der Hitze verglühen. Ich stelle mir darunter eine atomare Auflösung dar, die Gott selber macht, viel größer als alle Atombomben dieser Welt. Und dann eine völlige Neuschaffung von Himmel und Erde. Es gibt ja manche Sekten, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die haben eine völlig verdrehte Lehre. Die sehen ewig hier diese irdische Erde und dass da die große Volksmenge ist. Und im Himmel, wie sie ihn verstehen, werden nur 144.000 aus ihrer Sekte sein, obwohl es ja in Offenbarung 7 heißt, das sind die aus den Stämmen Israels, außer Dan. Ja. Und dafür wird dann der Stamm Josef verdoppelt mit Ephraim und Manasse. Also das ist natürlich klar, dass sich das auf Israel bezieht, aber auch aus allen Nationen. Der Zaun der Feindschaft wird abgebrochen sein. Es werden die Geretteten, die an Jesus Christus glauben, aus Israel und aus den nicht-israelitischen Ethnoi, Goyim, den Heidennationen, genauso im Himmel sein. Also die himmlische Hoffnung, die lassen wir uns nicht nehmen, auch nicht durch Sekten wie Zeugen Jehovas. Und es ist traurig, ja, dass die eigentlich gar keine himmlische Hoffnung haben und trotzdem so viele Leute verführen mit ihren Lehren und auch andere Sekten. Also lassen wir uns da nicht täuschen. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Warum auch Erde? Neue Erde. Ja? Das ist ein neuer Gesamtkosmos, nicht diese jetzige Erde mit ihrer Gefallenheit. Ein neuer Gesamtkosmos und es kommt ja von oben. Es kommt von oben. Und im Zentrum eben die heilige Stadt, das neue Jerusalem, die von oben aus dem Himmel kommt, die nicht mehr auf der Erde ist. Jerusalem, Jerusalem, wir haben gerade die Hymne hier gehört von Israel, die bedeutet ja eigentlich Stadt des Friedens, aber gerade diese Friedensstadt ist umkämpft wie keine andere, weil es der Zankapfel, ich kann mal sagen, der Religion ist, der Islam vor allem, der hier sein Heiligtum in Anführungsstrichen auf den heiligen Tempelplatz gesetzt hat. Ja, und da wird immer Streit sein über diese Dinge. Aber im Himmel wird das alles weggetan sein. Nur die wirklich in Gott gegründeten, an Jesus Christus, den Messias Glaubenden, werden gemäß biblischer Aussage dort sein. Darauf freuen wir uns. Also der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Was heißt Meer? Auch hier, es kann wunderschön sein am Meer, aber es ist auch eine bedrohliche Macht. Wird mit dem Chaos in Verbindung gebracht. Diese Drachen aus dem Meer, ja, werden geschildert in den Psalmen. Das wird nicht mehr sein, es wird keiner mehr ertrinken können im Meer. Aber Meer kann auch symbolisch stehen für das Völkermeer, dieses Toben des Völkermeers, das den Aufstand macht gegen Gott, wie es im Psalm 2 heißt. Die Heiden toben gegen Gott, aber er lacht über sie. Es ist ja wie so ein kleiner Staubwirbel, der sich gegen ihn aufmacht. Und die Menschen meinen, sie können den Aufstand gegen Gott machen, auch durch diese ganzen Ideologien, die es heute gibt. Aber für Gott bedeutet das gar nichts. Aber wir Menschen müssen uns wappnen, dass wir nicht verführt werden durch die ganzen Weltanschauungen, die auf uns einströmen und falschen Religionen und Sekten. Und wir haben ja einiges gehört, auch hier über Irrlehren und Verführungen, bis hinein auch in den Bereich der Medizin. Also da wollen wir wachsam sein. Eine Neuerschaffung des Kosmos. Und es kommt von oben, von Gott selber, aus seinem Himmel. Man spricht vom dritten Himmel, da vom Thron Gottes. Und da kommt dieses herab in diese als Neuschöpfung, nicht mehr in diese Schöpfung hinein, sondern als wirkliche Neuschöpfung. Der Unterschied ist ja zum Turbau und zu Babel, 1. Mose 11. Da wollten die Menschen selber sich einen Namen machen, einen Turm bis zum Himmel bauen und damit selber wie Gott sein, so wie es die Schlange einsuggeriert hat, schon den ersten Menschen. Aber Gott hat das gerichtet. Der Herr ist herabgefahren, hat die Sprachen, man kann sagen, verwirrt oder auch erschaffen, je nachdem, wie man sieht. Es gab wohl ja nur eine Sprache, sagt die Bibel dort. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so war das. Also Schwäbisch war wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich eher Hebräisch oder sowas. Aber es war jedenfalls eine Sprache. Und dann hat Gott in einem Moment die ganzen tausende Sprachen geschaffen. Ein Wunderwerk. Ein Bruder hat ein Buch geschrieben über die Entwicklung der Sprachen und dass es keine Höherentwicklung, sondern eine Abwärtsentwicklung ist, eine Devolution. Das zeigt auch, die Sprachen waren sehr gut geschaffen und werden eigentlich immer primitiver. Wenn man heute mal die Jugendsprache hört, alles ist nur noch cool, statt wunderbar, faszinierend, atemberaubend, schön, herrlich. Hat nur noch ein Wort cool. Also das wird immer alles flacher. Das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Ich mache diese Sprachverarmung nicht mit. Ja, trotzdem, es war ein Gericht, dass Gott die Sprachen verwirrt hat. Trotzdem sind sie immer noch wunderschön, wer Sprachen liebt, so wie ich. Zum Beispiel, 2 Tage in der Schweiz bin, spreche ich schon so einigermaßen Schweizerdeutsch. Das haben ja einige hier schon erlebt. Sobald ihr anfangt, mit mir Schweizerisch zu reden, versuche ich es auch automatisch. Geht gar nicht anders. Ja, also es ist schon wunderbar, auch in dieser gefallenen Schöpfung noch. Ja? Habt ihr gut gepfurset? Ja, gut. Das heißt geschlafen auf Schweizerdeutsch. Ja, also es ist wirklich ein Grund zur Freude, diese herrliche Neuschöpfung, wo dann aber auch jeder den anderen verstehen wird. Da wird die Sprachverwirrung auch aufgehoben sein. Werden wir auch die Schweizer verstehen und sie uns, aber auch die Russen, die Amerikaner und die Ukrainer. Es wird auch keinen Krieg mehr geben. Es werden alle Tränen abgewischt sein. Ist das nicht herrlich, liebe Geschwister? Dann lesen wir weiter. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Der wahre Schmuck ist ja der Glaube an den Herrn, das ist der wirkliche Schmuck. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, und jetzt übersetzen manche Zelt, manche Hütte. Eigentlich ist so wie die Stiftshütte, das zu verstehen, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Das heißt, die völlige Gegenwart Gottes bei den Menschen, so wie es bei den Israeliten war damals beim Auszug aus Ägypten, in der Wüste, im Zelt, später dann im Tempel bei Salomo, wo Gottes Gegenwart sich offenbart hat, auch durch die Wolken und Feuersäule. Die Frage ist, ob euch in unseren Kirchen Gottes Gegenwart ist, der Geist der Heiligkeit oder der Weltförmigkeit, ob Menschen bejubelt und beklatscht werden oder ob Gott allein geehrt wird. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Also es geht um Gottes Heiligkeit, um Gottes Gegenwart und nicht um den Menschen, der in seinem Egoismus im Zentrum stehen würde. Gottes Gegenwart ist eine Heiligkeit. Und es ist interessant auch, wo Elia zum Berg Gottes wandelt, dass Gott nicht im lauten Sturm ist, sondern im stillen Sausen. Da deshalb auch immer wieder die Stille zu suchen. Das ist mir auch wichtig, gerade vom Gottesdienst, die Stille zu haben. Und wir sind ja auch sehr laut, auch ich bin manchmal laut, ja, wenn man so im fröhlichen Eifer ist. Aber unsere Kraft kommt, die kommt nicht aus dem Lärm, sondern aus der Stille. Deshalb müssen wir uns immer wieder auch zurückziehen an die Orte der Stille. Jedes Ding hat seine Zeit, die Freude, die Trauer, aber auch die Stille. Und da können wir auftanken. Sehr schön, wenn ihr einen Wald in der Nähe habt, da kann man Stille suchen. Aber deshalb die Gottesdienste nicht vernachlässigen. Ja, wir können Gott überall preisen, aber in der Gemeinschaft der Heiligen, das ist ein biblischer Aufruf. Ja. Verlasst eure Versammlungen nicht. Und dann kommen diese wunderbaren Verse. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich betone ausdrücklich alle, egal ob Sorgen sind, Schmerzen, Krankheiten, Konflikte mit Menschen, Trennungen, alles was es so gibt auf dieser Welt, alle diese Tränen wird Gott abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, er ist dann endgültig beseitigt. Dahinter stehen ja gottfeindliche Mächte hinter dem Tod, eigentlich Satan, ja. Der Sold der Sünde ist der Tod. Es hängt mit der Sünde zusammen, dass wir überhaupt sterben müssen und krank werden. Und es wird kein Leid mehr geben, stellt euch vor, kein Leiden mehr. Leute fragen ja immer, warum lässt Gott so viel Leiden zu? Das hängt mit dem Sündenfall zusammen. Ich kann nur sagen, seit wir in einer gefallenen Schöpfung leben, ist Vergänglichkeit und Tod in die Schöpfung gekommen. Es gab es vorher nicht im Paradies, da gab es noch kein Leiden. Und es wird auch keins mehr geben, wenn wir endgültig beim Herrn sind. Kein Geschrei, keine Schmerzen mehr, denn das Erste ist vergangen. Und dann stehen die entscheidenden Worte, wo Gott sagt, ich mache alles neu. Und das steht gegen alle Ideologien der Weltverbesserung. Natürlich dürfen wir für den Frieden beten. Wir dürfen die Politiker ermahnen, macht doch endlich Verhandlungen, statt die ganzen Leute an der Front sinnlos zu verheizen für einen Krieg, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Auch jetzt wieder, das ist furchtbar alles. Ja. Ich denke jetzt an den Russland-NATO-Konflikt. Ich rede nicht von Ukraine, sondern von NATO. Ja. Das sind alles Ideologien von Ost und West und gottlose Ideologien in der EU. Die Gender-Ideologie, die würde ich auch nicht, ganz ehrlich gesagt, die würde ich nicht verteidigen. Also diese Gender-Ideologie hier, das ist nicht meine Weltanschauung, die ich gegen andere Länder jetzt hier verteidigen müsste. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Da müssen wir uns gut überlegen, wie wir uns da verhalten als Einzelne. Gestern war jemand von der Bundeswehr da, der sieht es ganz genau wie ich. Der sagt auch, also eigentlich werden wir da sinnlos verheizt. Nicht? Und ich sage auch jungen Leuten, betet, dass das nicht eskaliert, auch hier bei uns. Aber der Mensch ohne Gott, er will eben selber, kommunistisch gesagt, das Paradies auf Erden schaffen oder das tausendjährige Reich von Hitler, ne, diese Perversion. Das hat ja nichts mit dem biblischen tausendjährigen Reich zu tun, worüber wir vor einigen Tagen gesprochen haben und gehört haben. Aber diese ganzen Ideologien der Weltverbesserung, man kann auch diese Ideologie in den Kirchen, Gerechtigkeit, Frieden, der Bewahrung der Schöpfung drunter verstehen, wobei das alles gute Ziele sind. Aber wenn die sich verabsolutieren und ohne Jesus als den einzigen Friedefürsten propagiert werden und sogar durch Vermischung aller Religionen propagiert werden, dann führt es zum antichristlichen Reich. Das ist der Punkt. Genau das wird das Programm des Antichristen sein. Ja, die werden sagen, Friede und Sicherheit. Und es ist keine Gefahr, dann wird das Verderben aber schnell über sie kommen. So steht es in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie denken, sie haben jetzt alles aus eigener Kraft erreicht. Und vielleicht haben wir uns auch schon hineinziehen lassen. Aber wie gesagt, natürlich beten wir für Frieden, auch für die Politiker. Römer 13, das Gebet für die Obrigkeit. Wir sind keine Kriegstreiber, gar nicht. Aber wir wissen auch, dass auf dieser vergänglichen Welt kein dauerhafter oder gar ewiger Friede sein wird. Immer Phasen der Ruhe, wie wir jetzt einen Zweiten Weltkrieg erleben durften in Mitteleuropa, aber auch nicht überall auf der Welt. Und jetzt geht es wieder los, es ist traurig, dass es da regelrechte Kriegstreiber gibt. Aber das ist die Sünde in den Herzen, der Mammonsgeist, dass man durch Waffen Geld verdienen will und so weiter. Und man denkt dann, man kann durch möglichst viele Tote den Frieden herstellen. Das ist ja eine Perversion schon in sich. Lasst uns beten. Natürlich, wir wissen, es werden Kriege sein. Der Herr Jesus sagt selber voraus in der Ölbergrede, es hängt mit dem Bösen zusammen, dass auch das Böse ausreift, dass die Menschheit eben mit Riesenschritten auf den Antichristen und seinen falschen Propheten zusteuert. Deshalb haben wir auch diese Endzeitkonferenzen, um aufzuklären, um zu warnen, dass zumindest die wirklich ernsthaft Suchenden und Gläubigen gewarnt sind und wir nicht in diesen ganzen Verführungsfallen hineintappen. Gott sagt, ich mache alles neu. Wir Menschen können immer nur wieder kleine Phasen des Friedens hier haben, aber immerhin, da sollen wir uns einsetzen. Aber vor allem sollen wir beten und wirken, dass viele Menschen gerettet werden, damit der Friede im Herzen wohnt, der Friede des Herrn Jesus. Und nur so kann der Friede sich ausbreiten. Er muss ja in unserem Herzen anfangen, in unseren Familien, Gemeinden, Nachbarschaft, Arbeit, Schule und dann nach außen gehen. Weiter lesen wir in der Offenbarung 21. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und O, eigentlich Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Man kann auch sagen, mein Kind sein. A und O, Alpha, Omega, das sind die Anfangs- und Schlussbuchstaben des griechischen Alphabets, das langgezogene O, nicht das kurze Omikron, sondern Omega. Und das ist praktisch Gott selber, der das Universum geschaffen hat, der alles übersteigt, der Thron Gottes, der über den Geschaffenen steht. Und wichtig hier, auch gerade gegen Sekten, die Gottheit Jesu bestreiten, Zeugen Jehovas, auch der Islam bestreitet die Gottheit Jesu. Da kann man sagen, aber hier sagt Jesus, genau wie der Vater, dass er Anfang und Ende ist. Der Schöpfer und der Vollender des Universums, durch ihn ist alles geschaffen. Das kann kein Mensch, kein Engel, kein Prophet von sich sagen, sondern nur der einzige wirkliche Sohn Gottes, der auf der Seite Gottes steht, der göttlichen Wesens ist und kein Geschöpf. Das ist der Unterschied zu den Sekten und Religionen, die das bestreiten. Ich bin das A und O. Jesus sagt hier, ich bin Gott, ich bin der Anfang und das Ende. Und nur als solcher, vollmächtiger Sohn Gottes, kann er dem Durstigen geben vom Brunnen des lebendigen Wassers, das nicht versiegt oder verfault, wie in den Zisternen. Die lebendige Quelle. Bist du schon angeschlossen an diese lebendige Quelle durch den Herrn Jesus, gereinigt durch sein Blut, sodass auch du ewiges Leben hast im Himmel und nicht in die Verdammnis kommst? Das ist ganz wichtig, diese persönliche Frage, die sich jeder von uns stellen sollte, rechtzeitig stellen sollte. Und deshalb sagt der Herr weiter, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Was überwinden? Die ganzen Verführungen dieser Welt, die falschen Lehren, auch in den Verfolgungen treu bleibt, kein Mahlzeichen annimmt. Warum warnt denn die Offenbarung so oft davor, dass man das Mahlzeichen nicht an, etwa weil man vorher schon entrückt ist? Das denke ich nicht. Da wären diese ganzen Warnungen überflüssig. Wer sollte da noch gewarnt werden? Also ich verstehe das gar nicht, wie man auf solche Ansichten kommen kann, dass man die halbe Bibel hier wegstreichen, das heißt, betrifft uns alles nicht. Die Warnungen müssen wir ernst nehmen. Und es heißt ja in Offenbarung 13 auch, dass das Tier, der Antichrist, die Macht bekommt, sogar die Heiligen zu töten, eine Zeit lang. Bis dann die Drangsal am größten wird und dabei der letzten Posaune. Und bei der siebten Posaune stehen wirklich alle Kennzeichen der Entrückung. Die Heiligen bekommen ihren Lohn, der Zorn geht dann über die Erde, Offenbarung 11 nachzulesen. Da ist ganz eindeutig das zu erkennen. Aber bis dorthin müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns dem Antichristen nicht unterwerfen und auch kein Mahlzeichen annehmen. Ich denke, dass Corona schon eine Art Vorübung war, wie schnell auch Gläubige umfallen können und irgendwelche Dinge mitmachen, von denen sie vielleicht gar nicht überzeugt sind, bloß damit sie reisen können, damit sie ein gutes Leben haben, dass sie essen gehen können. Was alles durch solche fleischlichen Dinge haben Leute sich etwas geben lassen, worunter sie dann, wir haben hier ein Zeugnis gehört von Betroffenen, ihr Leben lang leiden müssen. Ja? Und das war ja was, was jetzt die Welt betroffen hat. Aber wenn das Mahlzeichen ist, die Gemeinde, wer wird denn da standhaft bleiben? Der wird es überhaupt erkennen, dass dann diese Kennzeichnung auf der rechten Hand und Stirn etwas mit dem Antichristen zu tun hat, weil man ja denkt, man ist ja vorher schon weg. Deshalb ist diese Lehre so gefährlich, dass man den Leuten Beruhigungspillen gibt und sagt, ach, damit haben wir alles nichts mehr zu tun. Die Welt schon, aber wir doch nicht. Und wenn es dann doch kommt, dass man doch noch ein Stück weit zumindest reinkommt, wird man dann wachsam sein oder ist man dann so der Meinung, das kann es ja nicht sein, weil wir ja weg sein müssten. Ne? Also ich will niemanden den Glauben absprechen, der das anders sieht. Es wird ja fast überall so gelehrt, diese Dinge. Aber ich kann es vom Wort her nirgends sehen. Das heißt immer, dass wir herausgenommen werden, dass die Tage verkürzt werden um der Auserwählten willen. Und das ist nicht nur Israel, das ist auch die ganze Gemeinde, die Auserwählten natürlich. Und so weiter. Und in 2. Thessalonicher 2 wird sogar gewarnt davor, dass behauptet wird, der Tag des Herrn und die Vereinigung der Gemeinde sei schon da. Erst muss aber, heißt hier, der Abfall kommen, da sind wir ja schon drin. Aber auch der Mensch der Sünde, der Antichrist, offenbar werden. Das steht ganz klipp und klar in 2. Thessalonicher 2. Und das Aufhaltende wird weggetan. Das sind die guten Ordnungen noch, die den Antichristen aufhalten. Also die Gesetze werden nach und nach ins Antichristliche umgedeutet. Und wenn dann die Gesetze alle schon antichristlich sind, dann hat der Antichrist ganz leichtes Spiel. Das ist eigentlich die einfachste und ungekünstelte Deutung nach meiner Erkenntnis. Vielleicht auch bei einigen, die das auch so sehen. Aber ich will das jetzt hier niemand überschwimmen. Ich will nur sagen, wichtig ist, dass wir kein Mahlzeichen annehmen und sie uns durch den Antichristen und seine Vorläufer, die natürlich jetzt schon auch da sind, die Vorläufer, uns dadurch nicht verführen lassen. Und das sind die Überwinder. Und wer überwindet, der wird es alles ererben. Und Jesus, er wird sein Gott sein und er wird das Kind des Herrn sein. Und dann ist die Rede auch vom Lebenswasser, ja, das lebendige Wasser. Und das bekommt der Mensch, der es begehrt, umsonst, also aus Gnaden geschenkt. Wir können uns die Rettung nicht erarbeiten durch unsere Leistungen. Also ich vertrete überhaupt keine Werkreligion, obwohl es Sekten gibt, die das immer wieder unterschieben wollen. Sondern was ich lehre ist, hoffentlich das, was auch die Bibel lehrt, nämlich, dass wir errettet sind allein durch das Opfer Jesu am Kreuz. 100%. Und das ist wie bei einem Zug, bildlich gesprochen. Das Opfer Jesu, das ist die Lok, die alles zieht vorne. Da kommt der erste Waggon, das ist der Glaube, der das Heilswerk Jesu annimmt. Im Glauben kommen wir in Verbindung mit Jesus und dadurch wird es für uns wirksam, was er am Kreuz getan hat, zu 100%. Und wenn wir es im Glauben annehmen, fügen wir auch nichts hinzu. Es ist immer noch 100% das Werk Gottes. Und dann kommt der zweite Waggon, oder der Waggon, das ist ein Zugfahrer. Wie heißt der oder das? Egal. Der Waggon, genau. Und das sind dann die Werke, was Bruder Uwe auch betont hat in seinem Vortrag. Glaube ohne Werke ist tot. Ja, da zeigt sich, ob jemand echt ist, wenn er auch dem Herrn nachfolgt. Es gibt Kreise, die sagen, halt einmal bekehrt und die Werke ist dann egal. Das ist völlig absurd, es gehört alles zusammen. Aber das Entscheidende, das Heilswerk Jesu, das ist die Lok vorne, dann der Glaube als erstes Waggon und die Werke als zweites, was dann den echten Glauben kennzeichnet. Den Glaube ohne Werke ist tot, Jakobus 2. Also es ist gar nicht schwierig, wenn man das sich mal so bildlich vorstellt. Aber nicht die Werke retten uns, die kommen ganz hinten. Aber sie dürfen auch nicht fehlen, ist ja klar. Sonst, was wären wir dann für Christen, wenn wir überhaupt nicht nachfolgen würden, einfach nur im Bett liegen und damit wir ja keine Werke tun? Das ist ja völlig absurd. Ja. Auch zu uns selbst der Bettlägerliche kann noch beten. Das ist auch ein Zeichen der Nachfolge. Ja, und jetzt kommt eine ernste Warnung nochmal. Und das wird in liberalen Kirchen weggelassen. Man predigt dann gern kein neuer Himmel, keine Schmerzen mehr und so weiter, alles Paletti, aber dann lässt man diese Verse weg. Es gibt ja die Perikopen in Landeskirchen, das geht dann nur bis Vers, kann man genau sehen, bis Vers 7. Ich habe das extra mal nachgeprüft und der Vers 8 wird dann weggelassen, wird überhaupt nicht drüber gepredigt, wenn es dann heißt, der feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Oh, das möchte man nicht hören. Das ist ja nicht, wonach die Ohren jücken. Sowas darf man nicht predigen heutzutage. Also am besten gleich rausschneiden aus der Bibel, wie auch Römer 1, wo gewarnt wird vor sexuellen Perversionen. Das sind alle Stellen, die wird man am liebsten rausschneiden, weil es halt nicht in unsere Zeit passt, die ja so aufgeklärt und woke ist. Merkt ihr was? Aber das ist gefährlich. So dürfen wir mit dem Wort nicht umgehen. Nein, wir müssen das ganze Wort predigen, wenn wir wirklich bibeltreu sein wollen. Und was steht jetzt hier? Wer sind denn die feigen Verleugner? Ich verstehe so, das sind die, die sich nicht zu Jesus Christus bekennen. Sogar dann, wenn sie gefragt werden. Ach nein, ich kenne ihn nicht. Ja? Denkt an Petrus bei der Verleugnung. Das ist sehr traurig, wenn wir feige sind. Nein, wenn wir gefragt werden, können wir doch fröhlich unseren Glauben bezeugen. Auch in islamischen Ländern. Ja. Das ist vielleicht nicht so einfach dort. Wir reisen jetzt in die Türkei. Wir haben auch Probleme, wenn wir da Traktate verteilen. Wurde schon eine Warnung gegeben, lieber nicht. Aber wenn wir doch gefragt werden, seid ihr Christen, können wir es fröhlich sagen, werden sie uns nicht gleich einsperren. Und wenn, dann müssen wir halt im Gefängnis weiter bezeugen. Also auf jeden Fall uns zum Herrn bekennen. Und das beste Brief ist ja unser Leben, dass wir anders sind, auch in unserer Umgebung, dass wir bei diesen ganz sündigen Gewohnheiten der Welt nicht mitmachen, auch wenn wir nicht perfekt sind, aber ihr versteht hoffentlich, was ich sagen will. Also nicht saufen noch Schlimmeres, also all diese Dinge und Lästerworte reden und was alles in der Welt so üblich ist, das sollten wir nicht mitmachen. Und feigen Verleugner. Der Herr Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das ist sehr ernst. Wie sieht es bei dir mit dem Missionseifer aus? Das wäre natürlich noch ein Schritt weiter, als wenn man gefragt wird, dass man auch aktiv auf Menschen zugeht. Wer nicht auf die Straße gehen kann, der kann es in seinem Umfeld machen oder in Briefkästen werfen, ja, dass wir Möglichkeiten finden, die frohe Botschaft weiterzugeben. Wir haben ja auch hier auch unter anderem von unserer Lukas-Schriftmission viele Traktate. Übrigens noch gerne zu mitnehmen. Kostenlos verteilt es doch in eurem Umfeld. Ich werde nachher am Schluss nochmal darauf hinweisen, nach der Predigt. Wir sollen keine Verleugner sein, sondern fröhliche Bekenner Und ich sage es jetzt auch ausdrücklich, auch Bekennerinnen, auch die Schwestern müssen sich nicht fürchten. Aber natürlich, wenn man jetzt mit Muslimen redet, sollten Männer mit Männern und Frauen mit Frauen reden, möglichst. Das sind solche kulturellen, religiösen auch Gepflogenheiten, wo man da auch weise sein muss. Aber sich zum Herrn bekennen. Dann steht aber weiter noch, kann jetzt nicht auf alles ausführlich eingehen, die Ungläubigen. Ja, die werden natürlich auch nicht beim Herrn sein, die Jesus nicht angenommen haben. Und auch die Frevler, die Spötter, die Lästerer, die über Gott spotten, die ganzen Blasphemie-Sachen, die heute laufen, die werden auch keinen Platz im Himmel haben. Und weiter heißt es, die Götzendienst getrieben haben, also die Mörder, unzüchtige Zauberer, ich denke, das muss ich nicht weiter erklären, ne? Also der Mord fängt allerdings schon in Gedanken an und da merken wir, wie sehr wir den Herrn brauchen. Schon ein Hassgedanke kann eigentlich eine geistliche Tötung sein, im Geiste. Und auch da sollten wir Buße tun. Ohne das Blut Jesu wären wir alle verloren, fallen wir auch unter diese Kategorien. Auch wenn man an Unzucht denkt, das fängt auch schon in Gedanken an. Muss noch nicht mal ausgeführt sein. Ist der Mensch auch schon schuldig, wenn er eine entsprechende Person ansieht, sie zu begehren, wie es der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt. Und die Zauberer, jede Form von Aberglaube, Okkultismus, Wahrsagen, Astrologie, kann sich jeder prüfen, ob er da noch irgendwo drin hängt, auf Zeichen achtet und was auch immer im okkulten Sinne. Das ist gefährlich, auch okkulte Heilpraktiken. Sagt euch davon los, in diesem ganzen riesigen Gebiet okkulter Heilpraktiken. Wir haben ein Esoterik-Handbuch draußen, da wird das alles aufgedeckt, erklärt und widerlegt. Also wir schreiben ja die Bücher nicht umsonst, sondern das soll eine Hilfe sein, dass Menschen wirklich gewarnt und aufgeklärt werden. Dann auch Götzendiener. Und der größte Götze ist ja das eigene Ich und der eigene Besitz und das eigene Auto und Haus und alles. Wir dürfen das haben, aber wir sollen nicht daran hängen und es vergötzen, ist wichtig. Und alle Lügner, da müssen wir uns auch prüfen. Das ist vielleicht die Sünde, die am häufigsten auch uns zu Fall bringen könnte. Und vor allem das Leben in der Lüge, dass man denkt, man kann ohne Jesus in den Himmel kommen. Das ist ja diese Lebenslüge vieler Menschen. Auch das schließt vom Himmelreich aus. Tun wir doch Buße über diese Sünden. Kehren wir um zum Herrn Jesus, bitten wir ihn um Vergebung, Reinigung durch sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Nur so kommen wir ins Himmelreich. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und ja, es ist immer so schön, dass die Uhr sich so spiegelt. Man kann es eigentlich nicht erkennen, wie spät es wirklich ist. Bei mir ist es 5:55. Stimmt?
5:11.
Ja, gut. Also von hier aus sieht man es wirklich nicht. Das reflektiert genau hin. Gefährlich für Prediger hier bei euch. Die müsste vielleicht woanders hinhängen. Vielleicht hier. Hier wäre es besser. Ja, das aber überziehen auch manche von uns, glaube ich, weil man die Uhr nicht sieht. Okay. Also, und dann heißt es aber, und das ist ein sehr ernstes Thema, alle, auf alle diese, und da könnte man noch viele weitere Sünden aufzählen, wartet der zweite Tod, das ist die ewige Verdammnis, das habe ich am Mittwoch schon erklärt. Aber Gott sei Dank, wer sich zu Jesus flüchtet als sein Kind, der bekommt Erlösung, egal welche Sünden. Einzige Ausnahme, die die Bibel nennt, ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Ja, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und jetzt gehen wir aber weiter. Es kommt eine wunderbare Schilderung des himmlischen Jerusalems. Das himmlische Jerusalem. Lesen wir da mal einiges daraus. Da steht jetzt, es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Also einer von diesen Gerichtsengeln, der die letzten Plagen hatte, die Zornschalen, gerade der zeigt dann Jerusalem, dass hier mit einer Frau verglichen wird, diese Braut, die dem Bräutigam Jesus begegnet, die Braut des Lammes. Das Lamm ist ja der Herr Jesus, das für uns geschlachtet wurde. Und der große hohe Berg ist der Offenbarungsort Gottes. Gerade auf Bergen, ja, hat Gott sich immer wieder offenbart, auf dem Sinai, ja, auf dem Zionsberg, auf dem Ölberg, die Himmelfahrt, wenn man daran denkt, und auch die Wiederkunft. Und diese Stadt, wie ich schon erklärt habe, kommt aber von Gott herab, aus dem Himmel, aus dem dritten Himmel, da wo der Thron Gottes ist. Und die Beschreibung, die jetzt folgt, Die müssen wir in Teilen wahrscheinlich symbolisch verstehen. Es sind einfach Zahlen und Eigenschaften, die immer wieder die Vollkommenheit, die völlige Reinheit und Heiligkeit ausdrücken. Und wichtig ist, liebe Geschwister, dass in den Himmel eben nur der Mensch hineinkam, der völlig gereinigt und geheiligt ist. Ich sage nicht rein und heilig, sondern gereinigt und geheiligt, weil von Natur aus sind wir alle unrein. Und gerade wer sich für selbstgerecht hält, ich brauche keinen Jesus, ist auch unrein, denn der Atheismus ist die größte Sünde, die mit dem Hochmut zusammenhängt. Ich brauche keinen Gott. Nein, wir brauchen alle die Reinigung durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Und es wird hier angeknüpft an irdische Dinge, Edelsteine, Perlen, Gold, Glas, damit wir uns das vorstellen können. Hier wird nicht gesagt, dass man jetzt sich selber mit Klunkern irgendwie vollhängen sollte, sondern die Edelsteine, die stehen eben dafür als Symbol für das Edelste, was Gott so geschaffen hat, selbst in den Bergen drin, ja, wo sich auch aus Kohle und so, glaube ich, können sich auch Diamanten bilden durch hohen Druck. Also, und so hat Gott eine wunderbare, herrliche neue Schöpfung gemacht, die aber vollkommen ist. Und das lesen wir hier. Diese Stadt hatte die Herrlichkeit Gottes. Also es ist nur Gott die Quelle davon, nicht die Stadt selber, sondern weil Gott das so macht. Und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Ich bin jetzt kein Edelsteinkundler, aber jeder Stein hat seine eigene Farbe, Ausstrahlung, Schönheit. In Pforzheim ist ja die Schmuckstadt, da gibt es in den Schmuckwelten, das ist direkt am Lebelplatz, wo wir unsere Kundgebungen immer machen, da steht bei der Uhr, da ist das Schmuckweltenmuseum, da könnt ihr auch Edelsteine anschauen, wer sich da interessiert. Das ist schon mal interessant zu sehen. Und der Jaspis wird hier beschrieben, klar wie Kristall. Und sie hatte eine hohe und große Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel. Von morgen 3 Tore, von Mitternacht 3 Tore, von Mittag 3 Tore, von abends 3 Tore, also von allen Himmelsrichtungen. Ihr seht also, Gott hat Israel nicht vergessen. Es gibt ja Lehren, die Gemeinde hat Israel ersetzt, aber das stimmt nicht. Die aus Israel, die sich bekehren, gehören genauso zur Gemeinde, gemäß Epheser 2, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen. Christus ist unser Friede. Und hier, die 12 Stämme treten hier wieder auf. Das sind die Tore, gemäß dem Vers im Johannesevangelium, wo es heißt, das Heil kommt von den Juden. Johannes 4, Vers 22. Es gibt auch bei den Juden natürlich schwarze Schafe. Wir haben von manchen jüdischen Sekten gehört, Geheimlehren wie Kabbala und so weiter. Es ist klar, in jedem Volk gibt es, sage ich mal, gute und schlechte Seiten, auch bei uns Deutschen und bei allen. Aber das Heil kommt von den Juden, von ihnen kommt das Gesetz, von ihnen kommen die Propheten, die Verheißungen der Messias, Jesus selber. Das wollen wir nicht vergessen. Und deshalb können wir uns auch nicht gegen Israel stellen, auch wenn sie politisch gesehen sicherlich auch viel falsch machen. Ja, ich heiße nicht alles gut, was die israelische Regierung macht, auch jetzt nicht, obwohl ich verstehe, dass sie sich auch verteidigen, aber manchmal schießt es auch über das Ziel hinaus. Das ist jetzt auch gerade ein Problem. Aber okay, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Fest steht aber, das Heil kommt von den Juden und Gott hat sein Volk des alten Bundes nicht vergessen und deshalb werden hier wieder die 12 Stämme erwähnt. 3 von jeder Seite als Zugang zur heiligen Stadt. Und jetzt kommt die nächste 12 und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Jetzt mal die Frage, was gibt 2 mal 12? 24. Und wo finden wir die 24 in der Offenbarung? Offenbarung 4 und 5. Die 24 Ältesten um den Thron Gottes. Das sagen ja manche, das sei die ganze Gemeinde, die sei da entrückt. Aber man muss ja wörtlich nehmen in dem Fall. Da heißt es ja 24. Und das sind genau diese 2 mal 12. Nach meiner Erkenntnis jetzt, ich sage es mal ganz vorsichtig. Die 12 Stämme Israels, verkörpert in ihren besten Gestalten. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Ruben ist und so, die auch viel versagt hatten, aber die Stämme auf jeden Fall, ja, durch den besten Repräsentanten jeweils und genauso die 12 Apostel, eben auch außer Judas Iskariot. Und jetzt streitet man sich, ist auch dann zweitrangig, ob jetzt Paulus oder Matthias der 12. ist, Matthias wurde ja nachgewählt, oder der Völkerapostel Paulus. In der Ewigkeit werden wir sehen, auf jeden Fall müssen wir uns da nicht die Köpfe zermattern oder noch diskutieren. sondern es sind eben 2 mal 12, das gibt 24. Hier haben wir diese 2. Und das 12 Apostel ist ja nicht die ganze Gemeinde, das sind eben die 12 Apostel. Da sehen wir, dass es nicht die ganze Gemeinde sein kann, Offenbarung 4 und 5, wenn man das mal alles logisch versteht. Und es sieht, wie viel da hineingedeutet wird, was gar nicht dasteht. Ja, und dann jetzt die Mauer, interessant, und die Stadt, die wird gemessen. Der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, das edelste wieder, ja, dass er die Stadt messen sollte und ihre Tore und Mauer. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Feldwegs oder 1.200 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Wenn man das jetzt umrechnet, Stadien, da kommt man auf circa 2.200 Kilometer in jede Richtung. Ja, 2.200 und auch Höhe. Aber wir sehen ja, die Stadt ist noch nicht die ganze Neuschöpfung. Da gibt es auch dann Zugänge wieder, wo dann auch die Nationen hineinkommen. Das ist sicherlich auch eine Symbolik für Vollkommenheit. In gewissen Grafiken wird ja das himmlische Jerusalem so in Gestalt eines Würfels deshalb dargestellt. So ist hier beschrieben. Lassen wir es einfach so stehen. Also eine sehr große Stadt, in der die Heiligen den Herrn loben und preisen, ihm dienen. Es ist ja nicht so, dass wir da einfach nur singen ewig, sondern das ist ja wie ein ganzer Staat, der da abläuft, eben mit lauter unsterblichen Menschen, die um Gott und um das Lamm versammelt sind. Da werden wir alles erkennen, was wir hier keine Zeit hatten zu lernen. Jeder von uns kann ja maximal, sag mal, 3 Berufe lernen, sage ich mal im Schnitt. Meistens nur einen. Also ich habe zum Beispiel 3 Berufe. Wollt ihr wissen, welche? Also Theologe, Schriftsteller und den dritten, das sage ich nur den Kindern, Tierstimmenimitator. Ja. Aber das mache ich nicht zum Beruf. Das ist einfach, weil ich bei Wildpark aufgewachsen bin. Aber das sind jetzt meine 3 Berufe. Und aber im Himmel, da werdet ihr alles. Bei Gott ist auch ewige Freude, ja. Aber wirkliche Freude. Im Himmel, da werdet ihr alles lernen können, was wir hier nicht, da werde ich sogar Mathematik verstehen, was ich auf der Erde nicht verstanden habe, so wirklich, ich konnte es zum Glück abwählen. Meine Frau ist dafür sehr gut in Mathematik, wir ergänzen uns optimal und sie isst zum Beispiel auch gern, was ich nicht mag und umgekehrt, also da kriege ich immer von ihr dann die guten Sachen, die Oliven zum Beispiel, aber das nur nebenbei bemerkt. Also, haben vieles erstmal auch gemeinsam, gar keine Frage, vor allem die Rohkost und so und auch gutes Gekochtes. Wir werden dort alles lernen können, was wir hier keine Zeit hatten. Und das wird eben in der Ewigkeit wunderbar sein. Ja, und ich weiß ja nicht, ob es da auch so viele Sterne dann noch gibt, im neuen Himmel, neuer Erde, wer weiß. Es würde uns ja auch interessieren, ne, was da alles ist auf diesen Welten. Aber das wird alles doch viel größer sein. Und wir werden dorthin gelangen können, auch ohne Raumschiff, wie auch immer das aussieht. Ich will jetzt aber nicht spekulieren, ich will nur sagen, dass alles noch viel gewaltiger ist, als das, was wir hier schon sehen können. Und das ist schon unermesslich, ne? Unser Universum hier. Ja, und die Herrlichkeit der Mauer und der Stadt wird beschrieben, ihre Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich dem reinen Glas. So reines Gold wie Glas, da ist keine Verunreinigung drin. Ja? Das Gold wird ja hier, das wird ja ausgeschmelzt. Und es gibt Reinheitsgrade, aber ich weiß gar nicht, ob es völlig reines Gold gibt auf der Erde. Kennt sich jemand aus? Wahrscheinlich nicht. 99,9. Ja, und hier und dann im Himmel ist 100% rein. Also man hat das edelste Element, um zu vergleichen, wie rein das ist. Keine Sünde, keine Runzeln und Flecken, das ist damit gemeint. Und durchscheinend wie Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardar, der siebente ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Oh, ich würde gerne mal über Edelsteine, aber die Zeit reicht jetzt nicht. Müsste ich mir auch nochmal einarbeiten. Aber diese Edelsteine, was fällt uns auf? Die sind eine Wiederholung des Priesterschmucks. Im Alten Testament, was die Priester getragen haben. Heilig dem Herrn geweiht. Das ist die Symbolik dieser Steine. Also wirklich die Reinheit und Heiligkeit Gottes. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Also herrlich wie eine Perle. Und ein jegliches Tor war von einer einzigen Perle, musst du dir vorstellen, Perlentore, also ein Tor, ein Stadttor so groß wie eine Perle. Also, was heißt, eine Perle so groß, ein Stadttor so rum. Und die Gassen der Stadt waren lauteres Gold wie durchscheinendes Glas. Wenn er unsere Straßen angibt, mit dem löchrigen Asphalt oft und so, bei uns sieht es manchmal schon aus, manche Straßen hier in Deutschland wie in der Ukraine oder warmer, also holprig, oder in Kasachstan, da war ich auch schon in solchen Ländern. Also in den USA sind die Straßen besser gewesen, wo ich jetzt war, als in Deutschland, habe ich festgestellt, obwohl die viel größere Entfernungen haben. Irgendwas stimmt da bei uns nicht. Aber im Himmel, da wird das alles perfekt sein. Da werden die Straßen wie Gold und Glas sein. Kein Schlagloch, ja. Das ist alles auch sehr schön. Und jetzt kommt aber was Wichtiges. Ist alles wichtig, aber das ist besonders wichtig. Und ich sah keinen Tempel darin. Warum nicht? Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Also Gott als der Ort, der uns ja einwäscht, mit dem wir Gemeinschaft haben dürfen. Es braucht keinen Tempel mehr aus Steinen. Es ist die unmittelbare Gottesgemeinschaft verwirklicht zwischen Gott und den erlösten Menschen. Jetzt werden wir ihn sehen, wie er ist. Und wir werden auch nicht mehr sterben, wenn wir ihn sehen müssen, sondern jetzt in dem verwandelten Leib, Herrlichkeitsleib, werden wir Gott sehen können. Direkte Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Lamm haben. Freut ihr euch auch darauf, wenn alles Leiden dieser Welt abgetan ist? Und der Herr Jesus hat ein für alle Mal das vollkommene Opfer gebracht, gemäß Hebräer 9. Und die Stadt, heißt es weiter, bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Seht ihr, welche Stelle der Herr Jesus einnimmt? Die Leuchte ist das Lamm. Ohne ihn gäbe es keinen Zugang zum Himmel. Ich zitiere jetzt ausdrücklich den bekannten Vers, Johannes 14,6, den meistbekämpften Vers in der Endzeit. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater in den Himmel, kann man sagen, außer durch mich, sagt der Herr Jesus. Und das wollen sie nicht hören. Ach, die große Ökumene, Vermischung, aber das ist antichristlich. Wir können Gemeinschaft haben mit anderen Christen in gewissem Rahmen, soweit sie auch, sage ich mal, in bibeltreuen Rahmen noch sind, wo es manchmal Lehrunterschiede gibt, aber sagen wir, in bibeltreuen Rahmen. Und dann diese Gemeinschaft, aber nicht Vermischung mit Wahrheit und Lüge, wo eindeutige Irrlehren sind, da können wir keine Gemeinschaft haben, auch wenn die Kirchen noch so groß sind und so viele Anhänger haben, ja, gerade die größten Kirchen weltweit. Die haben die meisten Verführungslehren. Soll ich sagen, was das ist? Also da, wo ich selber rauskomme, römisch-katholische Kirche, die haben ja die Bibel und die Tradition und Lehramt und irgendwelche Neuoffenbarungen von spiritistischen Medien und Päpste, die Wunder wirken nach dem Tod an den Gläubigen, lauter solche schrecklichen spiritistischen Sachen. Und genauso okkult und spiritistisch die pseudo-charismatische Bewegung, zweitgrößte Bewegung der Welt mit ihren ganzen okkulten Praktiken, Visionen und Auditionen und Umfallen und als all diese Dinge, wo die Menschen zittern und zappeln wie beim Reiki. Nicht? Ist ja kein Unterschied. Wenn dieser Geist dann hineinfährt und die dann schreien und toben, das ist ganz unheimlich. Gott ist ein Gott nicht der Unordnung, sondern des Friedens, 1. Korinther 14. Allein schon dieser Vers widerlegt dieses ganze Gezappele und Geschreie. Aber lesen Sie noch die Bibel oder hören Sie nur auf Ihre falschen Propheten? Ja, und die Stadt braucht eben keine Sonne, keinen Mond, also diese jetzige Schöpfung ist vergangen, die Leuchte ist das Lamm. Und ja, ich muss ein bisschen vorankommen, ich muss ein bisschen kürzer fassen. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Damit sind eben auch die nichtjüdischen Nationen gemeint. Alle werden jetzt Zugang haben zum Thron, nicht nur die aus den Juden, nicht nur Israel. Auch wenn die Tore die 12 Stämme Israels sind, die Eingangstore. Das wollen wir nicht vergessen, weil das Heil ja von den Juden kommt, und zwar vor allem in Gestalt des Herrn Jesus und eben auch, was vorausging, die Propheten und so weiter, alles, was ihn angekündigt hat. Das wollen wir nicht vergessen. Und dann heißt es noch weiter, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Das zeigt auch, dass die Neuschöpfung noch größer ist als diese Stadt mit den 2200 Kilometer jede Richtung. Wobei das auch wahrscheinlich vollkommene Zahl ist, nicht? Weil es ja ursprünglich 12.000 ist. Die 12 mal 1.000 multipliziert, das ist alles Vollkommenheitszahlen. Also man darf es nicht unbedingt jetzt alles so ganz wörtlich nehmen, diese Zahlen, weil die Vollkommenheitszahlen sind. Die Könige werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen des Tags, denn da wird keine Nacht sein, auch die Nacht weg sein. Die Nacht steht ja für Finsternis. Und ich staune immer, dass Leute es nicht merken, dass auf den Moscheen der Mond ist und nicht die Sonne. Nacht, ja. Alles, diese Finsternis wird alles nicht mehr sein. Und man wird die Pracht und die Herrlichkeit der Völker in sie bringen. Und das ist entscheidend. Man denkt jetzt Völker, ja, es sind doch viele Völker und so, auch Unerlöste. Nein, und es wird nicht hineingehen irgendein Unreines und nicht der da Gräuel tut und Lüge, sondern allein diejenigen, die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Und seht ihr, allein die Stelle zeigt schon, dass das Buch des Lammes nicht ein Buch ist, wo alle drinstehen und nie mehr dann herausgelöscht werden oder so, wie manche lehren, gerade im Dispensationalismus, sondern Lebensbuch des Lammes ist man nur, wenn man erlöst ist, wiedergeboren, weil nur die hineinkommen in die Stadt. Das ist zum Beispiel ein eindeutiger Beweis, wie dieses Buch zu verstehen ist. Da haben wir zum Beispiel den Beweis. Wenn man die Bibel wirklich liest, kann man nicht zu irgendwelchen Sonderlehren kommen. Weder aus dem heidnischen Umfeld noch aus dem Judentum wird etwas Unreines in die Stadt hineingehen dürfen, sondern nur wer durch das Blut Jesu gereinigt ist und im Lebensbuch des Lammes steht, nämlich die Kinder Gottes. Und es wird auch keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden geben, die gerettet sind. Man denkt in Epheser 2, ich kann es immer nur wieder betonen, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen in Jesus. Diese ewige Aufteilung zwischen Israel und Gemeinde ist unbiblisch. Epheser 2 widerlegt diese Lehre ganz klar. Und jetzt noch einige Verse kurz aus Kapitel 22, die natürlich auch sehr wichtig sind, deshalb muss ich es jetzt noch bringen. Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Auf beiden Seiten des Stromes, mitten auf der Gasse, ein Baum des Lebens, der trägt 12-mal Früchte, haben wir wieder die Vollkommenheit, 12-mal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darinnen sein und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also werden auch sogar die Gläubigen mit dem Herrn regieren, steht hier. Ja, aber das nur nebenbei. Wichtig ist ja der Strom des lebendigen Wassers. Wo kommt der schon vor im Alten Testament, Bibelkenner? Hesekiel, wisst ihr aus Kapitel 47. Schaut nochmal, ob es stimmt. Ich habe es am Morgen auch nochmal extra nachgeschlagen. 47, ja, genau. Aber es war schon sehr gut, ja. Im 40er Kapitel, wo es um den neuen Tempel geht. Ich kann es jetzt nicht lesen aus Zeitgründen, aber da ist ja vom Tempel die Rede, wo Wasser herausfließt aus dem Tempel Gottes. Und dieses Wasser macht alles gesund, wo es hinkommt, auch das Tote Meer. Und jetzt, liebe Geschwister, ist es kein Widerspruch zu dem, was wir gelesen haben. Denn nach dem Prinzip der Komplementarität, kennt ihr meine Lehre über die Komplementarität, gibt es keine Widersprüche in der Bibel, nur Ergänzungen. Und das bezieht sich auf drei Erfüllungsstufen, Hesekiel 47. Erstmal natürlich auch den Herrn Jesus, wo es ja heißt dann in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Jesus, das Lebenswasser durch sein Blut und auch die Gläubigen strömen durch den Heiligen Geist dieses Leben in Jesus aus. Das ist die erste Erfüllungsstufe. Die zweite Erfüllungsstufe ist im tausendjährigen Reich. Denn im himmlischen Jerusalem gibt es nicht mehr die Fischer von Engedi und die dann sehen, dass das Tote Meer lebendig wird und dass da Fische darin sind. Ja? Und dadurch, dass da genaue geografische Angaben sind, sieht man, das muss im Millennium sein und nicht im himmlischen Jerusalem. Und die dritte Erfüllungsstufe, das ist dann Offenbarung 22 im himmlischen Jerusalem. Wer das nicht anerkennt, dass im tausendjährigen Reich auch eine Erfüllung ist, der muss dann alles mühsam umdeuten. Ja, ich habe das schon erlebt mit Geschwistern, die dann sagen, ach ja, ist alles nur symbolisch im Herzen, diese Fischer von Engedi, das ist mein Herz und so. Aber nimm doch bitte die Bibel erstmal wörtlich. Es ist, denke ich, illegitim, vielleicht sogar ein Frevel, die Bibel einfach umzudeuten und es nicht so stehen zu lassen, wie es ist. Ja, da möchte ich einfach davor warnen. Wenn du aber komplementär denkst, ist gar kein Problem. Verschiedene Erfüllungsstufen. Geistlich im Herrn Jesus, Ströme lebendigen Wassers, Johannes 7 beim Laubhüttenfest, ja, Laubhüttenfest, Genau. Und dann eben himmlisches Millennium, tausendjährige Reich, und dann himmlisches Jerusalem. Da kommt der Strom lebendigen Wassers. Und jetzt aber natürlich in der absoluten Vollendung. Klar wie Kristall. Und da ist ja nicht mehr der Tempel von Jerusalem, das ins Tote Meer fließt, wie im Millennium, sondern jetzt ist ja Gott selber der Tempel und das Lamm. Und da geht der Strom direkt aus auf alle Gläubigen. Eigentlich dann auch wieder eine Erfüllung von Johannes 7. Er sieht, der Kreis schließt sich. Nicht? Wo sie ja Wasser geschöpft haben, der Jesus sagt, komm zu mir, ich bin das lebendige Wasser. Und von meinem Leib kommen die Ströme und dann auch von eurem Leib, wenn der Heilige Geist in euch wohnt. Kannst du es nur im Telegrammstil erklären. Und der Baum des Lebens. Ja, jetzt geht es wieder, der Kreis schließt sich. Ihr merkt, die Bibel ist über Jahrtausende entstanden und ist eine Einheit, weil derselbe Geist Gottes alles inspiriert hat. Vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 22. Aber dann ist auch abgeschlossen. Alles, was danach kommt, sind falsche Prophetien. Ob es das Buch Mormon ist oder gewisse religiöse Schriften. Ich drücke mich mal vorsichtig hier aus. Wisst vielleicht, was ich meine. Also alles, was von Sekten und Religionen nach Offenbarung 22 kam, oder auch daneben oder davor, ist falsch. Also davor nicht, das ist ja die Bibel selber, aber auch, da gab es auch schon gnostische Schriften parallel. Nicht? Deshalb, das, was wir jetzt als Wort Gottes haben, es ist nicht verfälscht, wie behauptet wird, sondern wirklich sehr gut erhalten. Man hat so viele Handschriften wie von keinem anderen Buch der Welt. Der Baum des Lebens, das ist das vollendete Paradies, kann man auch sagen. Jetzt ist wirklich die Reinheit, die Gottesgemeinschaft wieder da. Und die völlige Gotteserkenntnis, auch die Erkenntnis, ist jetzt ungetrübt vorhanden, nicht mehr durch die Sünde getrübt. Und wieso Baum des Lebens und wieso Heilung, wieso steht hier Heilung der Völker? Frage mich, Leute, kann man dann doch noch krank werden? Nein, ich denke, die Heilung der Völker, das heißt einfach, dass es keine Krankheit mehr geben wird. Der Baum des Lebens ist immer da, ist die völlige Gesundheit, wie wir auch gehört haben, keine Schmerzen, keine Krankheit mehr. So ist es zu verstehen. Und er trägt 12-mal Früchte, das heißt immer Früchte. Jetzt ist wirklich die Unsterblichkeitspflanze da im himmlischen Jerusalem. Und die Esoteriker wollen das ja vorwegnehmen, Harry Potter und so, wollen es überall mit diesem Baum des Lebens und Stein des Lebens und in der Magie ist. Aber das sind alles schwache Nachahmungen Satans, die den Menschen betrügen und in falsche Richtungen führen. Das hat nichts zu tun mit dem wirklichen Baum des Lebens, mit der wirklichen Unsterblichkeit. Und dann heißt es auch, es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Das heißt, es wird keinen Fluch mehr geben, keine Schlange, die den Menschen verführt, keine Krankheit, keinen Tod. Und der Thron des Lammes wird darin sein, seine Knechte werden ihm dienen, der priesterliche Dienst der Erlösten. Und das Ziel des Glaubens, sie werden sehen, sein Angesicht und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Die Erlösten werden versiegelt sein mit dem Zeichen Gottes, sie können jetzt definitiv nicht mehr abfallen, denn jetzt ist diese endgültige Versiegelung. Wir wissen aber auch aus den Siegelgerichten, dass Siegel auch aufgebrochen werden können. Und ich bin der Meinung, ja, dass Menschen leider auch immer wieder versagen, lau werden können. Also jetzt aber ist die endgültige Versiegelung, die keiner mehr aufbrechen kann. Und dann erfüllt sich, was Matthäus 5, Vers 8 steht, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Abschließend möchte ich noch etwas bringen, was ganz praktisch ist für uns über das Sterben. Vielleicht denkt manche auch öfter an das Sterben. Es gibt unter uns auch manche Kranken und die beschäftigen sich mit dem Gedanken. Und je älter man wird, umso mehr denkt man natürlich auch daran, wie wird das sein? Werde ich plötzlich einen Herzschlag kriegen oder muss ich qualvoll dahin siechen? Solche Fragen bewegen auch mich manchmal. Vor dem Tod habe ich keine Angst, aber vor dem Sterben manchmal schon. Wie wird das wohl sein? Und da gibt es verschiedene Zeugnisse. Ich weiß nicht, ich werde es nicht allzu lang machen, aber doch wenigstens kurz das Gegenüberstellen, wie Gottlose sterben und wie Gotteskinder heimgehen. Wollt ihr das noch hören? Ja. Es gibt ja ein bekanntes Traktat von Bruder Alexander Seibel, das kennt sicher manche. Daraus diese gottlosen Zeugnisse, letzte Worte großer Männer. Wer das schon mal gelesen hat, der weiß ja, Voltaire, er hieß eigentlich François-Marie Arouet, ein Verächter Gottes. Er hatte ein furchtbares Ende. Seine Krankenschwester bezeugte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Wer weiß, was vielleicht noch geschehen ist, aber Das hat ihn gequält, ja, dieser Spott, diese Gottlosigkeit. Auch David Hume, ein schottischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, schrieb beim Sterben: Ich bin in den Flammen. Talleyrand, ein französischer Außenminister, gerade in Frankreich gab es viele Gottlosenbewegungen bis heute, der rief: Ich leide die Qualen der Verlorenen. Genauso Karl der IX., auch wieder von Frankreich, sagte: Ich bin verloren, ich erkenne es deutlich. Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, erkannte: Ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Nietzsche, der Philosoph des Nihilismus, wurde wahnsinnig letzten Jahre seines Lebens, hat sich seinem Wahnsinn als der Gekreuzigte dann bezeichnet, ein Pferd angebetet und starb völlig geistesgestört. Und auch Lenin, Begründer des Sowjetstaates, der Diktatur, starb in geistiger Umnachtung. Er bat Tische und Stühle um Vergebung seiner Sünden und so weiter und so fort. Vielleicht habt ihr auch schon Ungläubige sterben gesehen. Muss nicht immer so dramatisch sein, aber es gibt viele solche Zeugnisse, dass die Leute dann völlig verzweifelt sind und vielleicht im letzten Moment denken, vielleicht gibt es doch noch einen Gott. Das ist natürlich auch die Hoffnung manchmal, dass man nicht weiß, ob sie im letzten Moment vielleicht sich doch noch bekehrt haben. Ja, das möchte ich auch mal so stehen lassen. Aber jetzt möchte ich drei Zeugnisse bringen, wie Gottes Kinder heimgehen. Drei bekannte Prediger: August Hermann Franke, Samuel Hebig und Dwight Lyman Moody. Die sind alle so etwa in meinem Alter gestorben, so in den 60er Jahren waren die. August Hermann Franke mit 64 Jahren im Jahr 1727. Er ist einer der drei Väter des Pietismus, der gerade in Württemberg sehr verbreitet ist, und der Begründer der Halleschen Waisenhäuser in Halle im Osten. Und der über ihn wird Folgendes berichtet, als Franke gestorben ist, von denen, die es miterlebt haben. Ich zitiere: Als der Gründer der Halleschen Waisenhäuser auf dem Sterbebette lag, hörten seine um ihn versammelten Angehörigen eine kostbar tönende Musik. Es war, als wenn die herrlichsten Instrumente mit einer hellen Stimme abwechselten und als erklängen die Töne draußen an den Fenstern des Zimmers. Freudig leuchtete das Antlitz des Sterbenden, denn auch er vernahm diese Töne und sagte zu den Umstehenden, dass nun, dass seine Zunge Gottes Lob hier auf Erden nicht mehr singen könne, die Musik der Engel begonnen habe. Er fühlte diese himmlische Erquickung, nach der er sich so gesehnt hatte. Mittags um 12 Uhr am 8. November 1727 folgte er still dem Zug der himmlischen Jubelklänge. Das ist schon ein großer Unterschied zu den anderen, was wir da gehört haben. Und wer kennt Samuel Hebig? Bruder Marcel Hollmann hat in seinem Verlag ein Buch über ihn herausgebracht. Ich kann es nur empfehlen. Ich weiß nicht genau den Titel. Aber guck mal bei Predigtarchiv über Samuel Hebig. Sehr, sehr wertvolles Buch. Es war ein bekannter Missionar in Indien, vor allem, soweit ich war, Indien. Ja. Der starb 1868 mit 65 Jahren. Ein Jahr jünger als ich jetzt bin. Ja, da denkt man öfter mal dran, die Brüder früh vollendet. Und er rief auf dem Sterbebette aus: Ach, das ist ja herrlich, ich sehe wunderschöne Dinge. Entschuldigung, dann breitete er die Hände aus und rief: Komm, mein Freund. Lächelnd gab er den Geist auf, indem er noch selbst die Augen schloss. Ich denke, so wünschen wir uns das auch, ja, dass wir heimgehen dürfen. Und vielleicht genauso bekannt ist der Evangelist Dwight Lyman Moody. Es gibt heute noch die Moody-Bibelgesellschaft. Er starb 1899 mit 62 Jahren. Und er sagte vorher über sein Sterben: Wenn einmal der Moody gestorben sein wird, dann bitte ich, dass man nicht Trauerkarten mit einem schwarzen Rand druckt, sondern dass man bei mir Karten druckt mit einem goldenen Rand. Denkt an die goldenen Gassen. Ja. Nämlich, dass wieder einer in die Stadt der goldenen Gassen hinübergegangen ist. Gute Anregung. Und wie er dann gestorben ist, da wird Folgendes berichtet, ich zitiere: Der letzte Tag seines Lebens rückte heran. Niemand hatte sein nahes Sterben erwartet mit 62. Aus einem kurzen, anscheinend gesunden Schlaf erwachend, sagte er plötzlich in langsamem, gemessenem Ton: Die Erde tritt zurück, der Himmel tut sich mir nun auf. Der an seinem Bette sitzende Sohn hielt den Vater für träumend und wollte ihn wecken, aber Moody erwiderte: Nein, das ist kein Traum, oh wie herrlich, es ist wie eine Entzückung. Wenn dies der Tod ist, dann ist er lieblich. Hier ist kein finsteres Tal, Gott ruft mich und ich muss gehen. Nachdem er sich dann mit seinen Angehörigen noch unterhalten hatte, wie das Werk des Evangeliums nach seinem Heimgang weitergeführt werden sollte, lag er einige Zeit stille. Dann schien es, als ob er durch den Vorhang in die Ewigkeit schaue, denn plötzlich rief er aus: Heute ist mein Krönungstag, jetzt geht's zum Triumphieren. Nach diesem Tag habe ich seit Jahren ausgeschaut. Er war bei ganz klarem Bewusstsein, sprach noch von dem jüngst erlebten Heimgang seiner Enkel. Das war oft auch schwer, ja, wenn die Enkel oder Kinder schon früher gehen. Und richtete sich noch einmal auf, legte sich nieder und ging heim zu seinem Herrn. Ein seliges Sterben. Wenn wir so sterben dürfen, dann ist es Gnade. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass wir uns dazu erheben. Ja, lieber Herr, wir wissen nicht, wie nahe unser Ende, aber dadurch, dass du unser Ziel, unsere Hoffnung bist, dürfen wir uns freuen, bei dir zu sein, so wie diese Gottesmänner und auch viele Frauen, Gottesfrauen durften so schon zu dir gehen, auch Kinder, die im Glauben schon waren, Herr. Und so lass uns doch alle Zeit bereit sein, egal wie alt oder jung wir sind, dir zu begegnen, dass wir durch dein Blut gereinigt in dir geborgen sind, dich schauen dürfen, ja, in Ewigkeit und auch uns jetzt schon freuen auf diesen Krönungstag, wenn wir einmal in deinem Reich sein dürfen, dir dienen und auch mit dir regieren, wie dein Wort sagt, Herr. Wir können es gar nicht fassen, aber es ist alles ein Wort, das uns das verheißt, Herr. Aber vor allem wollen wir dir dienen und ja, dich loben und preisen und ja, einfach auch lernen, was wir hier nicht lernen konnten, wo wir Wunder sehen werden über Wunder. Es wird herrlich sein und dafür loben und preisen wir dich. Lass uns dir treu bleiben bis ans Ende. Segne uns auch heute bei der Heimfahrt, dass wir auch ein Licht sind in unserer Umgebung, dich bezeugen, damit noch viele Menschen dich finden. Amen.
Amen.